Regeneration und Schwerkraft. Albatross von Fleetwood Mac aus dem Jahr 1968. Und damit willkommen zu Narration und Schwerkraft. Das Thema der heutigen Sendung lautet Vokale. Ja, und ich möchte ein paar Auszüge zum Besten geben aus dem Buch von Klaus Teweleit, was just im Verlag Mattes und Seitz erschienen ist. A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues. Wir gehen weit zurück in die Antike und betreiben kulturhistorische Grundlagenforschung. Es geht um Geniekult versus Kollektivität. Es geht um die Frage, wie es wirklich war oder wie es wirklich gewesen sein könnte. Gehen wir gleich in die Vollen, aber hören vorher noch ein Stück, und zwar John Lee Hooker mit I Cover the Waterfront aus dem Jahr 1964. Watching
ships go by, I could see everyone's baby, but I couldn't see mine. I cover the waterfront, I could see they meet and they love one, shaking hands and laughing and talking with their loved one. I couldn't see mine. I still cover the waterfront. A little girl walked over to me. Oh, Johnny, you've been sitting here so patiently, so long, covering this waterfront. I looked around and to her face, I said, I'll be here till my baby come down. After a while, all the ships left the landing, and the little ones went on their way to their destination. I still sit there, covering the waterfront. And after a while, as far as I could see, I saw a ship in the fog heading this way. It must be my baby.
Klaus Teweleit, A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues aus dem Jahr 2023. Vorrede. Der Anfangssatz eines Buchs entscheidet über sein Schicksal. Nennt mich Ismael oder so. Ein herber Fehlschlag, der Anfang in England, USA im Jahr 1851. Im Jahr 2021, heute, berühmtester aller Buchanfänge. Call me Ismael. Die ganze Menschheit ansprechen in drei Worten. Was für ein Opener. Auch wenn der Blick durchs Teleskop dieser Eröffnung erst in den 1920er Jahren seine Wirkung zu entfalten begann. Ganz sicher ist es nicht klug, ein Buch anzufangen mit einer Liste der Dinge, von denen es nicht handelt. Ich versuch's mal. Dies Buch handelt nicht von Schriften, nicht von vor Jahrtausenden in Stein, Lehm oder Holz gehauene, gemeißelte, geritzte, geschnitzte Zeichen oder in Leder geschnittenes, auf Papyrus oder Wände gemaltes, lesbares. Es geht nicht um Piktogramme, Keilschrift oder sonstige Lettern und auch nicht um die Zeichen uralter Höhlenmalereien, Felsmalereien, manche über 30.000 Jahre alt, die in ihrer Struktur von der heutigen Forschung als Schriften gesehen werden, wenn auch unentzifferte. Von all diesen interessanten und heftig durchforschten Feldern handeln andere Bücher, viele Bücher. Von den Zeichensystemen, die die diversen Menschheiten entwickelt haben im Lauf ihrer seit Jahrtausenden dominanten Tätigkeitsform, ihrer Wanderung über den Erdball. Menschheit bewegt sich, seit sie diese Bezeichnung verdient. Ihre Besonderheiten, Übereinstimmung oder Diversitäten entwickelten alle menschlichen Kulturen aus ihren Bewegungsformen über den jahrmillionenlang nicht von menschlichen Grenzziehungen unterteilten Erdball. Irgendwann im Lauf dieser Bewegtheiten begann Mensch zu sprechen. Dies Buch handelt von Tönen. Von jenen aufgeschriebenen Tönen, die vor ca. 2750 Jahren von griechisch sprechenden Menschen unter dem Label Alphabet zusammengefasst wurden. Das griechische Vokalalphabet hat vor dem Wort Alphabet das Vorwort Vokal, weil es das erste aller Zeichensysteme ist, das jene Laute menschlicher Münder, die wir heute mit A, E, I, O, U bezeichnen, um ca. 750 Jahre vor unserer Zeitrechnung mit den Zeichen Alpha, Epsilon, Iota, Omikron, Y, U auf einem Schreibuntergrund festhält. Also solche Töne, die menschlichen Mündern entströmen, ohne dass Zunge, Zähne oder Gaumen entscheidend an ihrem Ausströmen beteiligt wären. Eben das sind Vokale. Exakter, phonetisch Erklingendes wird in einem Zeichensystem das normierte Zeichen für dieses tönende A, E, I, O, U entwickelt, aufschreibbar. Historisch vorhergehende Aufschreibverfahren waren dazu nicht in der Lage, da sie nur Zeichen für Konsonanten kannten, also für die Kategorien der B, D, G, K, M, R, S, T-Laute, die ohne Lippen, Zähne oder Gaumenkontakt nicht gebildet werden können. Wo der Unterschied ist? Betrachten wir ein Beispiel mit heutigen deutsch gesprochenen Buchstaben, sagen wir PSTN. Ein Wort ohne Vokale. Wie spricht man das aus? Mit dieser Frage standen Leserinnen vor ca. 3000 Jahren vor vier solchen Zeichen. Buchstaben kann man nicht sagen, da es das Buch noch nicht gab und auch Lettern nicht, die setzen Druckverfahren voraus. Um sie aussprechbar zu machen, musste das lesende Auge ihnen selber Vokale einfügen. Das ergibt eine Vielzahl phonetischer Möglichkeiten. Das deutsche PSTN können wir, je nachdem welche Vokale wir einfügen, aussprechen, als etwa Postan oder auch Püsaten oder Pusten oder Pasten. Oder vielleicht soll es Posten bedeuten, das ergibt sich aus dem Kontext. Richtig ergänzen werden es nur die, die eine richtige Aussprache für diese Zeichenfolge im Ohr haben, die dieses Wort muttersprachlich kennen und die Aussprache der umgebenden Zeichen auch, welche diesem speziellen PSTN erst einen Sinn verleihen. So kann aus der Buchstabenfolge JHW nur ein Israeli die Tonfolge Jahwe mit seinem Mund formen, weil er dies muttersprachlich so gelernt hat. Weder Griechen noch Assyrer noch Ägypter, die diese Zeichen sehen, können das. Ein Nicht-Semit kann diese Zeichen nicht transponieren in gesprochene Sprache. Das heißt, diese Zeichen ergeben Sinn für Lesende nur in der eigenen Sprachkultur. Und das Sprechen einer anderen Gruppe oder Kultur kann mit dieser Methode der konsonantischen Zeichengebung nicht aufgezeichnet werden. Hebräische Zeichenformen zum Beispiel können anderes Sprechen, sei es Griechisch, Assyrisch oder Ägyptisch, nicht aufzeichnen, weil sie dafür deren Vokale notieren müssten und eben das ist ihnen nicht möglich, weil sie die Zeichen dafür nicht haben. Alles klar? Nochmal auf Hochdeutsch. Hätten wir, um das hochdeutsche Sprechen aufzuzeichnen, nur ein Konsonantensystem, dann wäre KRN zum Beispiel aussprechbar als Korn, Kern, Koran, Karen oder Kran oder Krone oder noch anders. BND wäre lesbar als Band, Bund, Bond, Bande oder gelesen als Abkürzung gleich Bundesnachrichtendienst. Die Vokale machen den Unterschied und zwar nur die Vokale. Mit der Erfindung der Festlegung aller vokalistischen Töne, die menschlichen Mündern entströmen, auf die 5 Zeichen A, E, I, O, U, wird im Prinzip all dieses Tönende aufschreibbar. Und es wird für alle menschlichen Zungen auf der Welt, die in der Lage sind, A, E, I, O, U zu intonieren und A, E, I, O, U mit den Augen auf einem Schreibuntergrund zu erkennen, phonetisch wiederholbar. Auch jede andere fremde Sprache, die an die Ohren von Alphabetisierten dringt, ist mittels der Vokalzeichen dieses Alphabets schriftlich fixierbar. Damit wird auch der semantische Sinn dieser Zeichen im Prinzip erkennbar, sobald lesendes Auge Wörter der eigenen Sprache in diesem Zeichensystem, dem ABC, zu lesen und zu schreiben lernt. Wir ABCler können in Buchstaben fassen, was eine Inuit-Frau, was ein Swahili-Sprecher, was Quechua-Sängerin in Südamerika singen oder sprechen, ohne dass wir wissen müssen, was das denn heißt bzw. bedeutet. Wir können es aufzeichnen, nachsprechen und später entschlüsseln. Dies zu erlernen nennen wir heute Alphabetisierung. Leicht erlernbar für alle menschlichen Gehirne und Zungen überall auf der Welt. TNTSTTLN etwa hätten Hermann Cortés und seine Söldner schreiben müssen, hätten sie nur Konsonanten zum Schreiben gehabt. Dank der Vokale konnten sie schriftlich festhalten. Tenoch Titlan, so klang der Name ihrer Hauptstadt im Mund derer, die sie als Azteken in ihren Aufzeichnungen festhielten und nicht als bloß ZTKN. Das griechische Vokalalphabet ist somit die erste Aufzeichnungstechnik, die den Namen Alphabet zurechtträgt, eben weil es mit einem Alpha gleich A beginnt und mit einem Beta gleich B fortsetzt und eben genau deshalb Alphabet heißt, weil es seinen Zeichen eine feste Reihenfolge gibt, in die die weiteren Vokale wie eingebettet sind. Die historischen Vorläufer dieses Aufschreibverfahrens sind keine Alphabete, sie sind Schriftsysteme. Erst das Vokalalphabet macht den Sprachfluss aufschreibbar, befinden Friedrich Kittler und Wolfgang Ernst in ihrem großen Essay zur historischen Entstehung des Vokalalphabets. Der von ihnen herausgegebene Band »Die Geburt des Vokalalphabets aus dem Geist der Poesie« vereinigt die besten Texte, die wir zu diesem Komplex haben. Aufmerksamen Leserinnen wird zugleich aufgefallen sein, dass der Titel dieses Buchs hier auf den Titel von Kittler Ernst Bezug nimmt. Und zwar in einer Abweichung, wo bei ihnen Poesie steht, steht auf diesem Buch Seefahrt. Poesie bezeichnet bei ihnen einen genau umrissenen Vorgang. Sie nehmen an, sie glauben und glauben belegen zu können, dass das Vokalalphabet zu einem bestimmten Zweck erfunden worden sei, nämlich für die Niederschrift der Verse des Troja-Epos Ilias durch den Poeten Homer. und dass dies dessen spezielle Eigenleistung war. Ich wiederum nehme an, glaube und glaube belegen zu können, das ist eine irrige Spur. Aus dieser Annahme und den zugehörigen Belegen resultiert dieses Buch. Fast alles, was Friedrich Kittler und Wolfgang Ernst sonst über das griechische Vokalalphabet schreiben, teile ich. Als hervorstechendste Besonderheit des griechischen Vokalalphabets betonen sie seine Multifunktionalität. Seine Zeichen, die Phonetisches aufzeichnbar machen, werden im Lauf der ersten Jahrhunderte nach seiner Entstehung zuständig auch für die Gebiete Mathematik, Geometrie und die Musik. Die zwischen dem 8. Jahrhundert und dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entwickelte algebraische Mathematik und euklidische Geometrie bedienen sich zur Bezeichnung ihrer Größeneinheiten griechischer und später dann lateinischer Zeichen, kombiniert mit arabischen Zahlen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat und so weiter. Je weiter jemand in die Etagen der höheren Mathematik einsteigt, benannt werden die neuen Sprünge der geometrischen Mathematik jeweils mit Zeichen, später genannt Buchstaben, der neuen Vokalalphabetik. Musik. Unsere heutige, die abendländische Oktavtonleiter, unterteilt in 7 Ganz- und 5 Halbtonschritte, wird bis zu unserem modernen Piano hin notiert mit Zeichen des Vokalalphabets C, D, E, F, G, A, H, C. Die Intervalle darin werden bezeichnet nach den Distanzen zwischen den beteiligten Tönen Terz, Quart, Quinte, Sechste, Septime, None. Ihre Tonabstände, höher bzw. tiefer, beruhen auf der exakten Vermessung der Länge der jeweils klingenden Saite eines jeweiligen Instruments. Die Bünde auf dem Griffbrett unserer Gitarren zum Beispiel segmentieren das Gitarrengriffbrett in 12 gleichmäßig gemessene Halbtonschritte. Das Griffbrett ist der praktische Nachbau von Längenmessungen und Berechnungen dieser klingenden Saitensegmente. Die beiden Prozesse, der algebraische wie der musikvermessende, fallen personell zusammen in der Figur des Pythagoras im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Er bzw. seine Schule bezeichnet mit den Buchstaben des Vokalalphabets sowohl die Schenkel geometrischer Dreiecke wie auch Tonhöhen auf seiner Tonskala, die auf der Vermessung von Längen der aufgespannten Saiten beruht. Pythagoras findet heraus, dass es genau einen Oktavsprung in die Höhe ergibt, wenn man die Saitenlänge auf dem Instrument halbiert, und einen Oktavsprung in die Tiefe, wenn man ihre Länge verdoppelt. Auf allen gebräuchlichen europäischen Instrumenten sind die 12 Halbtonschritte spielbar und endlos sowohl wiederholbar als auch variierbar, Segment und Sequenz. Aus diesem Segmentprinzip heraus werden Töne aufschreibbar. Entwickelt wird eine Notenschrift in 5 Liniensegmenten, die verbindlich Tonhöhen festlegt und also nachspielbar macht. An erster Stelle durch praktizierte Mathematik, Berechnung von Saitenlängen oder auch von Klangröhren an Flöten, Orgeln, Trompeten, Posaunen, Saxophonen. Dass die lateinische Nachfolgeform des griechischen Vokalalphabets es schließlich bis in die Keyboards heutiger Computer geschafft hat, Q, U, A, R, T, Z, U, I, O, P, Ü in der oberen Reihe unserer Schreibmaschinen mit der Reihe arabischer Zahlen obendrüber und damit entscheidend mitgebaut hat, an der von Neumann Architektur der Computer, wie Kittler und Ernst schreiben, wird kein noch so glühender Spezialist für hebräische, japanisch, chinesische, indische, kyrillische oder aztekische Schriftzeichen bestreiten. Der gewaltige Sprung zu den Verfahren heutiger Computertechnologie, den Kittler Ernst dann unternehmen, der Sprung in die sequentielle Lesung und Berechnung Bit für Bit, womit die alphanumerische Ordnung als zentral für die mediale Operativität von Kultur überhaupt bestimmt werden kann, wird nachvollziehbar. Begrifflich verstehen Kittler Ernst diese Vorgänge als eine Atomisierung von Wirklichkeitspartikeln mit anschließender Bezeichnung durch phonetisch bestimmte Einzelzeichen des Vokalalphabets. Mit alledem sage ich nichts Unbekanntes. Ich möchte nur die mediale Bedeutung des Vokalalphabets für die Entwicklungsgeschichte unserer Weltwahrnehmung einigermaßen exakt umreißen, eben weil dieses Buch hier nicht von Ihnen handelt. Sie sind woanders beschrieben, werden hier vorausgesetzt und erscheinen im fortlaufenden Text nur, wo sich direkte Berührung der beteiligten Sphären ergeben. Dann ist da noch eine weitere umwerfende Qualität dieses historisch-technologischen Wunderwerks, die Potenz, seine 24 von den lateinischen Römern später auf 26 erweiterten, diskreten Segmente, Buchstaben, Lettern, so anordnen zu können, so neu zu mischen und zu sequenzieren, dass in ihnen alle existierenden wie auch nicht existierenden Verhältnisse auf der Welt, im Weltall oder irgendwo beschreibbar oder anschreibbar sind, soweit die jeweiligen Sequenziererinnen, gleich Autorinnen, ihrer Ausbildung und Begabung nach fähig sind, sie variantenreich genug zu kombinieren, was Poesie heißen kann, was Religion heißen kann, was auch Wissenschaft heißen kann und heißt. Die Welt ist sowohl exakt darstellbar wie auch komplett erfindbar in dieser Technologie, konstruierbar aus der absolut geringen Anzahl von 24 bzw. 26 Segmenten.
Thank you.
mit dem Titelthema zu Mein Name ist Nobody aus dem Jahr 1973. Und weiter geht's mit Klaus Teweleit. Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues. Seefahrt, dich singe ich. Die immer noch offene Frage, wie es angehen konnte, dass sich der Stoffkomplex von der Besiegung Trojas über gut 400 Jahre im Gedächtnis und den Mündern einer vollkommen zersiedelten und im Mittelmeerraum zerstreuten Bevölkerungsgruppe gleicher bzw. ähnlicher Sprache halten konnte, ohne auf irgendeine schriftliche Fixierung sich stützen oder berufen zu können, was es also auf sich hat mit der mindestens 400-jährigen prähomerischen Existenz von Hexametergesängen, beantworten Burckhardt oder Lattas oder Kittlers oder Hamanns oder Schrotts Indizienketten nur rudimentär oder gar nicht. Sie ist nirgendwo schlüssig beantwortet. Dabei müsste nur die Seefahrt selber mit offenen Sinnen bedacht, das Meer selber befahren werden, immer mal kommt jemand in die Nähe. Odysseus wird nach Mykenes Untergang ganz wörtlich ein Pirat, merkt Friedrich Kittler an und betont dann eine Differenz. Im Nahen Osten wimmelt es historisch nur korrekt von Schiffen und Piraten. Um fortzusetzen, im fernen Westen trifft der Held kein Schiff an, dafür aber wunderbare Nymphen. Der Held ist Odysseus an der Westküste Italiens, die hinunter ihn sein Nichtheimweg von Troja führt. Im fernen Westen warten die Arme vereinsamter Göttinnen auf ihn, Kirke, Kalypso. Das wahre Abenteuer schließt Friedrich Kittler, seien dann Nymphen, Lieder, Liebe und Musik. Wobei er die Seefahrt, deren Bedingungen er angetippt hat, lässig wieder überspringt. Dafür wird Odysseus verlegt ins Meer der Betten. Was hat es auf sich mit der Seefahrt selber? Hexametrische Basics. Lattas-Befund vom Textkorpus Troja, das in Hexametern ausgeformt wird und überdauert, führt, vergegenwärtigt man sich die Situation von Seefahrenden, notwendig in die Annahme eines Rituals, das zum Kern und Motor die Seefahrt von Landlosen und im Prinzip Staatenlosen hat. Die gesammelten Belege sagen, erstens, dass Teile dieses Textkorpus, wie sie von Homer nach minus 800 aufgezeichnet wurden, in ihrer sprachlichen Form nachweislich älter sind, nachgewiesen durch Dialektbesonderheiten, Lautverschiebungen, durch Homers Gebrauch spezifischer zu seiner Lebenszeit, aber ungebräuchlich gewordener historischer Eigennamen, rhythmische Besonderheiten im Hexametergebrauch, die auf bestimmte Regionen verweisen, altgriechische Wendungen, die zu Homers Zeiten verschwunden waren, sprachliche Einflüsse aus dem altägyptischen Raum etc. Zweitens, dass diese mündlichen Bruchstücke des späteren homerischen Textes immer in den Längenbetonungen von Hexametern vorgetragen und weitergetragen wurden, also von allem Anfang dieser Gesänge an immer schon verfasst sind in Homers späterem Versmaß. Drittens, dass diese Verse im Zusammenhang mit Aufführungen stehen, in denen verschiedene Deklamatoren, die Sänger, Teile dessen, was später den homerischen Textkörper ausmacht, öffentlich darbieten. Viertens, dass jedes griechische Schiff, das auf einer anderen griechisch besiedelten Insel landete, einen oder mehrere Sänger der Verse vom Trojanischen Krieg an Bord hatte, dass der Zeitpunkt dieser Hexameter-Rituale zwangsläufig etwas mit landenden und abfahrenden Schiffen zu tun hatte, genauer, wenn sie landeten und die Landung in einem friedlichen Kontext geschah, gebot es der Brauch, dass der die Sänger des Schiffes darboten, was sie drauf hatten von diesem Textkorpus, mit oder ohne Wettbewerb mit den jeweils einheimischen Sängern. Fünftens, dass diese Aufführungen also anlassgebunden waren, einen im Rahmen der jeweiligen Treffen fixen organisatorischen Rahmen Namen hatten, was die Plätze, Zeiten und Dauer der Aufführung betraf, also in einer Mischung aus Artismus und nahezu spirituellem, einen rituellen Charakter entfalteten, und sechstens, dass dies zu derartigen Anlässen erwartbar häufig geschah, so dass man tatsächlich von einem Ritus sprechen kann. Eine ganz besondere Bedeutung bekommen diese Abläufe, wenn man sie mit der Struktur des griechischen Gemeinwesens in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung zusammendenkt, nämlich mit der Tatsache, dass es dieses griechische Gemeinwesen in Form irgendeines Staatsgebildes nicht oder nicht mehr gab. Nach dem durch die Griechen verursachten Untergang Trojas war ihr eigenes Reich, die Zentralpalastkultur mit dem Zentrum Mykene auf dem nördlichen Peloponnes, selbst untergegangen. So hatte Griechenland als eine Art Staatenverbund mit festen Territorien und Grenzen weitgehend aufgehört zu existieren. Auch eine gemeinsame Münzwährung existierte nicht. Die griechische Bevölkerung des alten Mykene war vertrieben worden, geflüchtet in die unendliche Anzahl ionischer und weiterer Mittelmeerinseln. Die Reste der Bevölkerung des alten Mykene, also der Nachfahren der Helden des Trojanischen Kriegs, hatten sich zerstreut auf eine unübersichtliche Inselwelt und auf das Meer selbst. Die Mykene-Griechen wurden zu Inselbewohnern und zu Seefahrern, Händlern, Seeräubern und was sonst die vorchristliche Seefahrt ausgemacht hat. Wie löst man das Nahrungs- und Trinkwasserproblem unter solchen Umständen? Man wird eingeladen von Befreundeten bzw. von Gleichen oder man raubt. In diesen Kontexten gewinnt das rituelle Absingen von Teilen des Textkorpus der späteren Ilias und Odyssee eine spezielle Bedeutung. Die vertriebenen postmykenischen Griechen, eher unfreiwillig zu einer Art Kolonisten geworden, wollten offenbar Griechen bleiben. Und wie macht man das, wenn keine geografischen Landesgrenzen eine solche Einheit, ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl stiften? Man kann es herzustellen suchen durch regelmäßige Kontakte, rituelle Treffen verschiedenster Art, wo man sich der Gemeinsamkeiten versichert. Dazu würde die Erzeugung und Etablierung eines gemeinsamen Sprachgebrauchs gehören. Dominierende Kräfte der über die östliche mediterrane Inselwelt verteilten postmykenischen Griechen hatten dafür offenbar beschlossen, den Charakter ihrer Gemeinsamkeiten unter dem Etikett »Die Griechen, die Troja fällten« zu bündeln. Was besondere Bedingungen schafft, wenn man nicht dieselben Gebiete bewohnt und nicht dieselben alltäglichen Abläufe und auch nicht dieselben Feste, dieselben Tempel, dieselben Wettkämpfe teilt und außerdem kein gemeinsames Staats- oder Stadtgebilde bewohnt. Das legt nahe, dass diese partiellen Exilgriechen, abgeschnitten von ihren gewohnten Festlandgebieten, nach einer anderen Art Zusammengehörigkeitsbeweis suchten, nach einer Art territoriumsunabhängigem Staatsprovisorium, zumindest einer sprachverbundenen, gebietsübergreifenden Gemeinschaftlichkeit. Sie taten dies mit Hilfe zweier zentraler Medien, der Seefahrt und des Korpus einer Heldengeschichte, die sie unaufhörlich bei ihren Besuchen untereinander ventilierten in einer Sprache, die auf phonetische und metrische Gemeinsamkeiten drang, praktisch durchgeführt in der Einhaltung eines gemeinsamen Versmaßes des Hexameters. Zwei Medien, mittels derer sie sich ihrer Zusammengehörigkeit wieder und wieder versicherten, über 4 bis 5 Jahrhunderte hinweg. Das hat verschiedene Implikationen. Zunächst das Schiff selbst als Medium. Es hat dieses Attribut schon für sich allein als technisches Medium verdient, als das Mittel, über das die frühe mediterrane Welt sich selbst und darüber hinaus den Rest der Welt erschloss, als sie vom Rudern auf Segeln und später aufs Kreuzen überging, was beispielsweise die ägyptische Nautik nicht schaffte. Die Griechen kamen vom Segeln nur an Küsten entlang, schließlich auf das Berechnen von Routen, also die Anfänge der mathematischen Navigation. Dazu entwickelten sie normierte Schiffsbauverfahren mit Spezialwerften für die Anfertigung der gebogenen Schiffshölzer bzw. der Masten etc., bis das Schiff dann in einer Art Endmontage zusammengesetzt wurde aus vorfabrizierten Segmenten. Zusätzlich aber sind die Schiffe Bestandteil einer neuen Aufzeichnungstechnologie, Bibliotheksvorläufer, in denen die Schiffskörper nämlich jene Sänger beherbergen, die dafür sorgen, dass alle jenen, die sich als Postmykene-Griechen fühlen, das Bewusstsein von Troja in einer gemeinsamen Sprache nicht ausgeht und die darüber hinaus eine spezielle neue Art und Weise, diese Geschichte sprachlich, klanglich lebendig zu halten, entwickeln. Diese Schiffe und ihre Mannschaften befahren und speichern nicht nur Seerouten, sie transportieren die Stimmen des historisch-griechischen, die dafür sorgen, dass Georgia on their mind weiterschwingt, also Troja mit seinen Helden und Hellenenkörpern in ihren Köpfen und Körpern nicht untergeht. Sie tun dies anders, als die göttlichen Vorsehungen vorgesehen haben. Griechische Seefahrt, gerade auch die endlosen Seefahrten, zu denen die Götter, namentlich Poseidon, Odysseus verdonnert haben, befreien vom Einfluss eben dieser Götter. Die Seefahrt wurde das Medium der Initiation für den Welteintritt überhaupt. Richard Thompson mit dem Mingulay Boat Song aus dem Jahr 2006. Und wir bleiben bei Gesang und Seefahrt und machen weiter mit Klaus Teweleit. Auf Matrosen, ohe, Orakel, Kommunikationsschübe durch Seefahrt, der Sänger an Bord. Was tut die Schiffsmannschaft die ganze Zeit auf See, außer rudern, außer die seemännischen Handgriffe zu erledigen, Durst zu haben und den Schwielen an den Händen zuzusehen beim Wachsen? Bei ruhiger See und auf längeren Strecken ist das die ultimative Langeweile. Die Mannschaft pfeift im Wind, was soll sie sonst tun, oder? Sich in Hexametern üben? Schließlich hat sie den Sänger an Bord. Leserinnen mit ein bisschen Seewind in der eigenen Erfahrung können sich vielleicht ausmalen, was diese Frage mit der Entwicklung von diskreten Vokalen im griechischen Vokalalphabet zu tun haben könnte. Evidently sind jedenfalls Medientheorien bisher bevorzugt eine Sache von Landratten, die die postmykenischen Griechen um minus 1000 gerade nicht waren. Sie kreuzten da nicht blind umher. Es gab die vorgeschriebenen Punkte und Anlässe, die regelmäßig anzusteuern waren. Eine Art griechischer Gemeinsinn auf dem Fundament göttlicher Forderungen legte ihren Schiffsbesatzungen nahe, nein, auferlegte ihnen in rhythmischen Abständen an bestimmten heiligen Orten, vor allem an den bedeutendsten Orakelplätzen, anzudocken. Merkwürdigerweise spielen diese Orte bei den Theoretikern der Entstehung des griechischen Vokalalphabets eine ähnlich geringe Rolle wie die kommandierenden, rufenden oder singenden Stimmen der Schiffskapitäne und ihrer Besatzung in der Nachfolge von Old Captain Odysseus. Die Orakel. Am bekanntesten zunächst das des Apoll in Delphi, wo man hinfuhr, um sich undeutbare Weisungen abzuholen, die, folgte man ihnen oder folgte man ihnen nicht, vorzugsweise ins Verderben führten, wenn auch nicht immer. Die Pythia sprach nicht in griechischem Vokalalphabet, will sagen, nicht in den diskreten Buchstaben der kommenden Alphabetschrift, aber in deren Vorstufen. Sie sang wohl oder murmelte in verschlungenen Wortströmen oder Stotterketten eines schwer zu identifizierenden Vokalkonsonantenidioms. Um sie geht es hier auch nicht, es geht um die dort anlandenden griechischen Schiffe, ihre Besatzung, ihre Pläne bzw. ihre Aufträge. Denn Delphi war neben Olympia das einzige überregionale panhellenische Zentrum, in dem sich regelmäßig Griechen aus aller Welt, auch aus den Kolonien, Kaufleute, Kapitäne, Händler, Piraten und Abenteurer trafen. Jeder erfolgreiche Kolonist überreichte später dem Apoll in Delphi ein Weihegeschenk und damit neue Informationen über erfolgreiche Ansiedlungen. Mit jedem Besuch eines Kolonisten wuchs das Wissen der Priester. Delphi entwickelte sich zu einem Informationszentrum, von dem aus die für jeden Auswanderer so wichtigen Mobilitätskanäle geschaffen wurden. Schulz sieht, wie die sich in verschiedenen Formen abspielende maritime Migration zu einer Vernetzung des Mittelmeers führten. Delphi war nicht nur Informationsbörse, sondern auch ein geistiger Umschlagplatz von Gedanken und Ideen. Was tun die Seeleute dort, auf den Orakelspruch wartend? Selbstverständlich packen die Anlandenden Teil einer Informationsbörse und auf dem Festplatz versammelt in Erwartung des Pythia-Spruchs ihre Hexameter aus, mit oder ohne Leier, und aktualisieren weiter ihren Versmythos Troja. Sie taten dies in Delphi und auch überall sonst, wohin ihre Schiffsrouten sie führten, immer und überall, sobald sie unter Gleichen, unter Griechen, unter Leuten gleicher Zunge waren. Unter Leuten, die nicht beherrscht waren von einem gemeinsamen Herrscher, wie sonst üblich unter heimatlich verbundenen Könige, gibt es im Dutzend oder zu Hunderten um minus tausend in der zerinselten Handels- und Seeräuberwelt des östlichen Mittelmeers mit seinen circa 3000 Inseln. Die politische Bedeutung, die Autorität der Spezies König leidet schwer bei Zunahme ihrer Anzahl lebender Exemplare. Der tatsächliche König dieser werdenden Polis-Griechen ist ihre Sprache und deren Stoffe und sind Orte wie Delphi.
Long afloat on shipless oceans, singing eyes and fingers drew me loving to your eyes, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. To hold you, did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning. Sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. As puzzled as the newborn child, I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you.
Song to the Siren von Tim Buckley aus dem Jahr 1970. Und weiter geht's mit A, E, I, O, U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues von Klaus Teweleit. Rudern, sing again. Zwischendrin, immer wochenlang auf See. Was tun denn neben den Ruderern die Sänger den ganzen Tag auf See? Die Klappe halten? Nie und nimmer. Natürlich üben sie. Immer hat das Ohr der Seeleute phonetische Anläufe auf das kommende Vokalalphabet im Gehörgang. Wie kann man im Wissen, dass ein heutiger Profimusiker 8 Stunden Übung am Tag braucht, um sein Instrument zu beherrschen, so tun, als hätte der antike Sänger und Musiker seine Auftritte aus dem Ärmel schütteln können, aus dem Zustand göttlicher Besessenheit plus Musenkunst? Kurs. Natürlich musste er üben, üben, üben. Man kommt also in der Summe auf eine erhebliche Anzahl von Hexametertreffen und auf eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit einer nahezu permanenten alltäglichen Präsenz einer bestimmten Klanglage in den Ohren der postmykenischen Griechenwelt. Präsenz des sich langsam zu Ilias und zu Odyssee materialisierenden, normierten und normierenden Vokalalphabets. In einem ebenfalls nicht aus dem Ärmel geschüttelten, sondern antrainierten Einwurf zur medialen Folgen der Seefahrt bei den Griechen formuliert Friedrich Kittler: Seefahrt bei den Griechen, wenn sie nicht eh den Mandelbrotfraktalen jeder kleinsten Küstenkrümmung folgte, ging das Wagnis offener Seen nur von Mal zu Mal ein, von einer offenbaren Kennung bis zur nächsten. So kommen Zeichen auf, so Inselnamen, Listen, schließlich Karten und zuletzt bei Aristoteles Semantik. Womit er über die Mandelbrotfraktalen der Küstenschifferei zwar lässig beim Computer anlandet, für die Seefahrt selbst bei der Herausbildung der Vokalität aber taub bleibt. Zu fragen ist außerdem, an welchen Mandelbrotfraktalküsten entlang es denn bitte aus den griechischen Gewässern nach Kreta geht. Von der südlichsten Kykladeninsel nach Kreta sind es ca. 150 Kilometer ohne Inseln. Hier ist Hochseeschifffahrt vonnöten. Womit wir beim konkreten Seebefahren endlich angekommen wären, Landratten, die Bibliotheksschipper in aller Regel ja sind, haben da ein Handicap. Mir half Monika, auf Sylt geboren, keine 200 Meter vom Strand und jahrelang in dieser Nähe gelebt, ein Ohr zu kriegen für Töne überm Wasser. Sie weiß einiges mehr als spekulierende Uni-Mythologen darüber, was der Wind über den Wassern mit Tönen macht und auch, wie das Meer als intrauterines in der Psychoanalyse seine Seehund-Baby-Bänke umspült. Womit beschäftigt sich der Körper auf See? Wenn man nicht nur rudert, sondern spricht bzw. singt, ist die Stimme in ständiger Konkurrenz zu Windgeräuschen. Nicht nur die deutschen moderneren Stimmbefehle auf See setzen auf höchste Vokaldifferenz, Luv und Le, auf akustische Unverwechselbarkeit, wie sie für Lav und Le und viele andere Kombinationen keineswegs gegeben wäre. Le bezeichnet die jeweils windabgewandte Seite eines Schiffs, woraus folgt etwa fürs Pissen von Bord, seemannsprachlich, always pee in lee, gleich ABC, die Katze pisst nach Lee. Fürs Kotzen selbe Regel, Richtung Lee, dann schluckt's die See. Wer nach Luft kotzt, bekommt es zurück. Um sich gegen Windgeräusche durchzusetzen, muss mit klarster vokalistischer Phonetik gearbeitet werden. Ob es sich um Zurufe und Rhythmusgebote auf geruderten Booten handelt oder die gebrüllten Kommandos auf Segelschiffen. Bestätigung eines Befehls oder Zurufs an Deck von Segelschiffen. Aye, aye, Sir, nicht Yes, Sir. Lotsen, wenn sie von Bord gehen, heute schreien den ohne sie weiter schippernden Schiffen nach. See you in Liverpool, rein vokalalphabetischer Abschiedsgruß. Das gar nix.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.
Somewhere beyond the sea, she's there watching for me.
If I could fly like birds on high,
then straight to her arms I'd go sailing. It's far
on the shore, we'll kiss just as before.